Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Sport und Musik verbinde ich eigentlich mit coolen Videos, in denen die aufregendsten Tricks oder Szenen etwa von Fußballern wie Maradona oder Zidane mit Musik unterlegt sind. Das verstärkt nur noch die Ästhetik dieser sportlichen Höchstleistungen. Dabei befassen sich die Musik, aber auch die Literatur und andere Kunstformen mit Sport und lassen sich davon inspirieren. Bewegungen werden zu Klängen, Museen zu interaktiven Sportplätzen. Julian Kemper und sein Feature über bühnenreife Bewegungen und Sport in den Künsten.
Wenn der Künstler Lenny Mohn mal wieder durch San Francisco joggt, muss es eine ganz bestimmte Route sein. Im Vorfeld legt er genau fest, welche Straßenzüge er nimmt, an welchen Kreuzungen er abbiegt und in welchen Parks er eine Extraschleife läuft. Wenn er joggt, benutzt er eine Fitness-App zum Tracking der eigenen sportlichen Aktivitäten. Wer auch so eine Fitness-App nutzt, der weiß, dass am Ende des Laufes bilanziert wird. Da wird einem auf dem Smartphone angezeigt, wie lang die Strecke war und wie viel Zeit dafür benötigt wurde. Und ebenso lässt sich anhand einer blauen Linie in der Map die zurückgelegte Route visuell nachvollziehen. Als Lenny Mohns Lauf also zu Ende geht, ist er in 6 Stunden rund 40 Kilometer unterwegs gewesen. Und die blaue Linie auf seinem Bildschirm zeigt das, was er lange geplant hatte. Das Konterfei der ikonischen Frida Kahlo. Zwar etwas abstrakt, dennoch sind die Ohrringe, die geflochtenen Haare und die prägnanten Augenbrauen der mexikanischen Künstlerin unverkennbar. Das Bild der Frida geht viral und schon längst gibt es weltweit Communities, die ihre Tracking-Apps auf diese schöne Weise zweckentfremden und Bilder laufen. Ein amerikanischer Journalist hat das so beschrieben: Die Straßen von San Francisco sind die Leinwand, die Füße sind der Pinsel. Hier ist nicht mehr zu unterscheiden zwischen einem kreativen Sporttreiben und einem kräftezehrenden Kunstmachen. Die Produktion künstlerischer Werke ist ein sinnlicher und geistiger, aber immer auch ein körperlicher Akt. Um beim Beispiel des Malers zu bleiben, wer im Atelier Farbe auf seine Leinwand aufträgt oder großflächige Wandmalereien auf öffentlichen Gebäuden anbringt, macht dies mit körperlichem Einsatz. Das bleibt beim Betrachten der Kunst, wo es um die Interpretation von Farben, Formen und inhaltlichen Aussagen geht, oftmals unbeachtet. Beim medienwirksamen Langstreckenlauf von Lenny Mohn ist das anders. Es kommt nicht so sehr auf das fertige Bild an, sondern vor allem auf seinen Entstehungsprozess. Und der ist definitiv ein Kraftakt. Wenn es Künstlerinnen und Künstlern in der modernen Kunst darum geht, den menschlichen Körper in einem Extremzustand zu thematisieren, dann liegt die Bezugnahme auf den Sport als Mittel der Kunst sehr nah.
Was interessiert mich an Sport als Komponistin?
Ansley Black, in Kanada geboren und seit vielen Jahren in Frankfurt am Main ansässig, schreibt experimentelle Musik. Wenn sie für Orchester, Ensembles und Solisten komponiert, unterläuft sie gängige Hörgewohnheiten, benutzt abstrakte und geräuschhafte Klänge und in der Regel befasst sie sich mit einem außermusikalischen Thema und bezieht ihre Stücke auf eigene Alltagserfahrungen. Ihr erstes Sportstück ist inzwischen 15 Jahre alt, eine Komposition für 3 athletisch begabte Schlagzeuger. Mit dem Sport setzt sie sich bis heute gern auseinander und findet immer wieder andere künstlerische Formen.
Es gibt natürlich verlockende Verbindungen, die man herstellen kann zwischen den 2 Bereichen. Und wenn man sich mit Musik auskennt und mal so ein Musikinstrument gespielt hat, kommt man schnell selber bestimmt auf Ideen, was die 2 Bereiche miteinander zu tun hat. Man hat Konkurrenz, Man hat Virtuosität, man hat Mannschaften oder Ensembles oder Solisten. Es gibt verschiedene Anzahl von Spielern. Es gibt Publikum, es gibt Spielern auf die Bühne oder im Sportfeld. Es gibt Räumlichkeiten, die dafür gebaut worden sind. Veranstaltern, Ritualien, Warming up. Es gibt vorher bestimmte Fähigkeiten, die mit dem Körper zu tun haben, also auch als Musikerin. Wie hoch kann ich singen, wie weit kann ich greifen auf dem Klavier. Genauso wie bei Sport, ob man eher groß oder klein ist beim Basketballspielen. Also es gibt so viele Sachen, wo man vergleichen kann zwischen Sport und Musik.
Was für das Auftragen von Farbe auf Leinwand gilt, ist auch für die Musik relevant. Jeder Klang, der von einer Musikerin erzeugt wird, erfordert eine bestimmte Körperbewegung, die mal klein und mal größer sein kann. Ansley Black interessiert sich für Kontextverschiebungen. Das heißt, auf der Konzertbühne verlangt sie den Interpreten sportliche Aktionen ab. Und ebenso verlässt sie auch den Konzertsaal, um in Touren oder Boulderhallen ihre musikalischen Ideen zu zeigen.
Was ich sehr faszinierend finde, ist, dass die Musikerinnen, obwohl sie sind herausgefordert, eine Tätigkeit zu üben mit ihrem Körper, dass man sehr gut merkt an ihrem Körper teilweise, was für ein Instrument sie spielen. Also es gibt als Beispiel, dass man als Geigerin so eine Fleck auf den Schulter hat oder auf den Kinn, also von den Geige zu halten, zwischen Schulter und Kinn. Und genauso ist es bei der Körperhaltung von Schlagzeugerinnen, die den ganzen Zeit damit tätig sind, zwischen zum Beispiel Marimba und ein anderen Instrument zu wechseln. Also die Körperfähigkeit von Schlagzeugern finde ich sehr hoch.
Smooch de la Rouge 2, Variations on a Theme by Hazel Meyer, heißt Ansley Blacks Sportkomposition für drei Schlagzeuger, die im Verlauf der Aufführung mit Springseilen agieren. Zunächst benutzen sie die Sportgeräte als Instrumente und Klangerzeuger, die sie durch die Luft schwingen oder auf den Boden schlagen und so die von der Komponistin gewünschten Rhythmen erzeugen. Später dann müssen sie wirklich Seil springen, in verschiedenen Variationen, die Ansley Black in der Partitur exakt vorschreibt.
Und wenn die Instrumentalistinnen auf die Bühne gestellt sind, ohne Instrument, und die sind herausgefordert, etwas zu tun, und plötzlich dieser Körper auf die Bühne kommen in den Vordergrund, was sonst immer in den Hintergrund gestellt werden sind in der Musik, da sollte man lieber die Augen zumachen und nur zuhören. Also das interessiert mich, die Kombination von Zuhören und dieser Körper anzuschauen, wie sie agieren.
Die drei professionell ausgebildeten Schlagzeuger sind bestenfalls, so wünscht es ja die Partitur, athletisch begabt. Aber in der Schlusssequenz überanstrengt die Künstlerin die Musiker und lässt sie so lange Seil springen, bis sich die zunehmende Entkräftung durch Schweißperlen, angestrengtes Atmen und gelegentliches Stolpern bemerkbar macht. Und es ist genau dieser Kippmoment, nach dem Ansley Black sucht. Sowohl im Konzertsaal als auch im Sportstadion verlangt das Publikum nach hochspezialisierten Protagonistinnen und Protagonisten, denen es dabei zuschauen möchte, wie sie Höchstleistungen vollbringen und übernatürliche Momente kreieren. Wenn Ansley Black den Rahmen verschiebt und die Rollen tauscht, schafft sie ein spezielles Konzerterlebnis, mit dem sie kulturelle Codes, Rituale und Erwartungshaltungen beider Bereiche auf den Kopf stellt. Was die Rolle des Körpers betrifft, verhält es sich in Sport und Kunst nahezu gegensätzlich. Nachdem man in akademischen Kreisen lange der Überzeugung war, dass Sport eine bloße körperliche Ertüchtigung sei und von daher keinen Anlass für geistige, intellektuelle Auseinandersetzung gebe, haben sich in den letzten 70 Jahren zahlreiche Teildisziplinen der Sportwissenschaften gebildet, die die sozialen, psychologischen, politischen und soziokulturellen Dimensionen des Sports untersuchen. Und in den Künsten war der menschliche Körper zwar stets notwendig, aber erst ab der Mitte des 20. Jahrhunderts erfolgte ein progressiver ästhetischer Diskurs.
Ich finde es sowieso immer schön, wenn man versucht, das, was man liebt, dass man das in der Arbeit da mit reinbringt. Und wenn ich das nicht selber in meinen Körper gefühlt habe, obwohl ich das nicht gut machen kann, also es geht nicht darum, dass ich dann Experten klettere oder bodere bin, aber das einmal so zu kennenzulernen, so, oh ja, deswegen ist das schwierig und also die Schwierigkeiten so einzuschätzen, was ist möglich.
Die Motivation für die künstlerische Bezugnahme auf den Sport kann in der persönlichen Leidenschaft einer Künstlerin zu einer bestimmten Sportart begründet liegen. Und vermutlich sind die Transferprozesse von Sport zu Kunst nachhaltiger, wenn die Künstlerinnen und Künstler selbst sportliche Erfahrungen gemacht haben. Pierre de Coubertin, Begründer der Olympischen Spiele der Neuzeit, schrieb 1906: Es gibt nur wenige Schriftsteller, die sich dem Sport widmen. Und die Gründe für ihre zögerliche Haltung liegen nahe. Wer würde schon gern über Dinge schreiben, von deren Reichtum er sich nicht selbst überzeugt hat? Es sei also notwendig, dass die Künstler Sportstadien besuchen. Zurück geht diese Aussage auf Konferenzen, in denen der Beschluss erfolgte, bei den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm Kunstwettbewerbe stattfinden zu lassen, damit Muskel und Geist, so das Credo, vereint seien. Alle eingereichten Kunstwerke, so Coubertins Forderung, sollten direkt von der Idee des Sports inspiriert sein. Ob Architektur, dramatische Kunst, Ausstattung, Dichtung, Musik, Malerei oder Bildhauerei. Bis zu den Spielen 1948 in London fanden die Kunstwettbewerbe in 14 Disziplinen statt. Einzig mit der Bewertung setzte sich Coubertin offenbar nicht auseinander, obwohl ihm sicher bewusst war, dass man ein Kunstwerk nicht wie eine sportliche Leistung bewerten kann. Für ihn zählte zunächst einmal nur die Beteiligung der Kunst. Die Kunstwettbewerbe waren qualitativ und quantitativ erfolglos. Weder waren diese herausragende künstlerische Großereignisse, noch sind künstlerische Wettbewerbssieger bekannt, deren Werke die Kunst-, Musik- oder Literaturgeschichte bedeutsam geprägt hätten.
Ich erkläre die Olympischen Spiele München 1972 zur Feier der 20. Olympiade der Neuzeit für eröffnet.
Nach London 48 war die Kunst nur mehr Rahmenprogramm. Bei den Spielen 72 in München dann aber in ganz besonderer Weise präsent. Keine anderen Spiele wiesen seitdem ein annähernd so großes, internationales und visionäres Kunst- und Kulturprogramm auf. Der Olympiapark mit seinen Weltkulturerbe, Sportstätten und öffentlichen Kunstwerken. Das neuartige grafische Design, zahlreiche Ausstellungen, Opern und Konzerte oder die heitere Spielstraße entlang des Olympiasees. Im Kontext von Olympischen Spielen lässt sich auch zeigen, dass die Kunst eine kritische Instanz sein kann und mit engagierten Aktionen und provokativen Werken die Finger in Wunden legt. Viele Arbeiten üben scharfe Kritik an den Machtverhältnissen und an den zuweilen fragwürdigen politischen und wirtschaftlichen Interessen hinter dem Sport. Karl Stankiewicz, sozusagen der München 72-Chronist, erinnert sich an einen Mann, der einen halben Liter Ochsenblut auf ein Leintuch goss und unter dem Jubel des Publikums begann, mit verbundenen Augen eine Kniebeuge nach der anderen zu machen. Er wollte das bis zur Bewusstlosigkeit treiben. um so den blinden Masochismus des Leistungssports zu geißeln. Diese Aktion des Künstlers Georg Nigel wurde damals polizeilich beendet. Raimund Ritz ist Komponist und hat die Olympia-Fanfare der Spiele 72 noch gut im Ohr.
Eine ganz tolle Fanfare. Ich habe mir mal die Partitur besorgt. Also am Anfang ist eine halbe, dann kommt eine punktierte Viertel, dann kommt ein Achtel. Also es ist so eine Beschleunigung, wie beim Waldsprung. Es ist eine unglaublich sportliche Fanfare, die die Bewegung von, also ja, eigentlich jede sportliche Bewegung eigentlich aufnimmt. So eine Beschleunigung eben. Und das ist das Motiv. Und das hat da am Schluss sind dann am Schluss stolpert es dann vor sich hin und Dissonanzen und Sechzehntel. Wenn man sich das anschaut in der Partitur, sieht es aus wie eine Partitur zu einem Waldsprung.
Raimund Ritz und der bildende Künstler Johannes Brunner bilden seit über 30 Jahren das Künstlerduo Brunner und Ritz. Im vergangenen Winter zeigte das Museum Ulm eine Ausstellung der beiden mit dem Titel Kunstturnen.
Also die Entscheidung lag einfach in der Hinsicht nahe, dass wir eine dauerhafte Arbeit für dieses Museum gemacht haben, die diesen Titel trägt und in ihrer Mehrdeutigkeit natürlich wunderbar abbildet. Ein ganz wesentlicher Aspekt unserer Arbeit, dass wir eigentlich in den meisten Arbeiten, vor allen Dingen auch denen im öffentlichen Raum, das Publikum, die Besucher einbeziehen. Also einen Anteil von interaktiven Mitmachen anbieten und die Besucher reinholen in diese Installationen. Und Kunstturnen, das ist eine Ringe-Installation. Das sind 40 Ringpaare in unterschiedlichen Größen, die den ganzen Raum füllen. Und die, die man erreicht, die kann man auch benutzen. An die kann man sich tatsächlich dranhängen und kann sozusagen in einem Ausstellungsraum Teil dieser Installation werden, indem man sie bespielt, indem man schaukelt, indem man Übungen macht, wenn man denn möchte. Also auch sich körperlich, physisch in so ein Kunstwerk mit einbringt und das dadurch natürlich auch zum Leben erweckt.
Da war auch ein Raum, in dessen Mitte sich vier unterschiedlich gestimmte Konzertpauken befanden. Mit Hilfe von vier automatisierten Vorrichtungen wurden die Pauken mit Tennisbällen beschossen, nach einem von den Künstlern zuvor festgelegten Zeitplan.
Das haben wir weiterentwickelt für das Museum Ulm, wo wir dann gesagt haben, wir ziehen dann auch den Zuschauer mit ein in die Installation. Nämlich er muss diese Tennisballanlage befüllen, muss sich körperlich betätigen, muss diese Anlage laden und dann spielt ein Computerprogramm die Komposition ab.
Von der bildenden Kunst her wollen wir ja auch Bilder schaffen. Bilder schaffen, die ich als Betrachter mitnehme, die in mir etwas auslösen, die in mir bleiben. Also sowohl Klang als auch Bild. Und dann hüpft dieser Ball natürlich irgendwo in diesem Museum rum. Also 120 Bälle sind da am Start, die natürlich sich dann da über diese Pauken ergießen in einem aber eben doch spürbar präzisen bzw. strukturierten Vorgang. Also das ist eben nicht der Zufall, der das nett zu einem spielerischen Objekt macht nur, sondern es ist eben genau diese Mischung zwischen Genauigkeit, zwischen genau strukturiert, komponiert und dem spielerischen Aspekt dieser herumhüpfenden Bälle im Museum. Ja, das wird natürlich auch immer mit Humor gutiert, also weil das einfach irgendwie auch witzig ist, dass da Bälle rumfliegen.
Also es war ein schöner aufgeräumter Raum, dann drückt man auf den roten Knopf, dann kommt das Stück und dann muss man sich selber körperlich betätigen und die Maschine wieder in ihren Ursprungszustand versetzen. Was natürlich eine super Regel ist, also Sport und Regeln haben wir es ja wieder.
Sportbezogene Kunst lässt also nicht nur Schauspieler oder Musikerinnen oder eben die Künstler selbst an ihre physischen Grenzen stoßen, sondern aktiviert auch das Publikum. Während man beim Besuch konventioneller Konzerte, Theateraufführungen oder Museen stumm und möglichst regungslos, also passiv am Geschehen teilnimmt, darf man in den Arbeiten des Künstlerduos Brunner und Ritz auch mal Treppen besteigen oder auf gigantischen Rutschen rutschen. Der Leipziger Klangkünstler Erwin Stache setzt ebenfalls auf Bewegung des Publikums und benutzt dafür immer wieder auch Geräte, Bewegungsabläufe und Bilder aus dem Sport. Bei seinem Musiktrainer zum Beispiel handelt es sich um einen präparierten Heimtrainer, an den ein elektronisches Wiedergabegerät und ein Lautsprecher angeschlossen sind. Zu hören ist Musik, deren Geschwindigkeit und Abspielrichtung man durch die Betätigung der Pedale manipulieren kann. Stache hat auch singende Boxsäcke und klingende Trampoline entworfen und lässt in seinem interaktiven Stück mit dem Titel »Ball schön flach oben rein« ein Fußballspiel austragen, bei dem alle Spieler einen vom Künstler eigens entwickelten Klangrucksack auf den Rücken schnallen. Dieses Gerät kann Sounds produzieren, die von den Körperbewegungen der Spieler abhängig sind und auf diese Weise einen Soundtrack für das jeweilige Fußballspiel erzeugen. Es gibt sie, die athletisch Begabten und Sportbegeisterten unter den Künstlern und die kreativen Hobbykünstler unter den Sportlern. Im Jahr 1983 trafen sich in einem elektronischen Studio in Den Haag zwei Komponisten, um eine Partie Tischtennis zu spielen. Der niederländische Performance- und Installationskünstler Dick Rijmakers war ebenfalls anwesend und zeichnete den Spielverlauf mit zwei Tonbandgeräten auf. Das flüchtige Tischtennisspiel wurde auf diese Weise medientechnisch für die Ewigkeit festgehalten und Rijmakers entwarf aus dem Material ein stereophones Radiostück mit dem naheliegenden Titel Ping Pong. Beim Hören von Ping Pong, für das sich der Gebrauch von Kopfhörern empfiehlt, nimmt man eine Position ein, die in etwa der des Netzes entspricht. Was man anfangs, auch ohne Kenntnis der Geschichte, sofort als Klang einer Tischtennispartie identifiziert, wird nach und nach künstlerisch verfremdet. Die Pings und Pongs, so beschreibt es Dick Rijmakers, bewegen sich aufeinander zu und überlappen sich bald. Wer beim Hören versucht, sich die räumliche Situation des Tischtennisspiels vor dem inneren Auge vorzustellen, wird in surrealen Sphären landen.